echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Der BVB hat den Vertrag mit Trainer Niko Kovac verlängert. War das die richtige Entscheidung zu diesem Zeitpunkt? Und haben seine Werte überhaupt eine Zukunft bei Borussia Dortmund? Diese Fragen beantworten wir in der neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen.
Echte Tiefe, den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echte Tiefe, den BVB verstehen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben am Ende der vergangenen Folge angekündigt, dass wir uns heute mit dem Thema Transfers rund um Borussia Dortmund beschäftigen möchten. Das Thema wollen wir aber ein wenig zurückstellen, weil da ja noch einiges in Bewegung ist und wir euch gerne alle Facetten darlegen möchten und da in die Tiefe gehen wollen. Heute wollen wir uns deshalb mit einer Personalie beschäftigen, die in dieser Woche nochmal besonders aufgeploppt ist, nämlich Niko Kovac. Mit dem BVB-Trainer wurde vorzeitig verlängert. Eigentlich lief sein Vertrag bis 2026. Nun läuft er bis 2027. Und wir wollen einmal darauf schauen, warum wurde eigentlich genau jetzt mit ihm verlängert und haben die Werte von Kovac eigentlich eine Zukunft bei Borussia Dortmund? Dafür habe ich auch heute wieder zwei Experten neben mir sitzen. Wenn ihr uns bei YouTube verfolgt, werdet ihr sehen, dass es ein bisschen anders aussieht als zuletzt, beziehungsweise andere Personen hier sitzen. Fangen wir einmal mit dem bekannten Gesicht an. Christian Wob, BVB-Reporter bei der WAZ, ist auch heute wieder da.
Sehr Hallo schön. Zusammen.
Zu meiner Rechten diesmal nicht Jonas Ortmann. Das konnten wir euch nicht unterjubeln, dass da eine Ähnlichkeit besteht. Wir freuen uns sehr, dass heute Sebastian Wessling, WAZ-Sportchef, mit dabei ist.
Ja, ich freue mich auch und bin gespannt.
Sehr gut. Dann kann ich nur noch sagen, mein Name ist Linda Joy-Sonnenberg. Ich bin ebenfalls Sportredakteurin bei der WAZ. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt ein. Christian, Niko Kovac wurde im Februar diesen Jahres vorgestellt, am 2.2. genau genommen. Er hat die Nachfolge von Nuri Sahin angetreten und es hat jetzt nicht unbedingt für die großen Begeisterungsstürme oder die großen Emotionen gesorgt bei den Fans. Es war mehr so ein, okay, das ist jetzt also unser neuer Trainer. Er ist eher für seinen defensiven Fußball bekannt. Er ist jetzt nicht der super emotionale Typ an der Seitenlinie und damit eigentlich das genaue Gegenteil von Mike Thulberg, der ja für zwei Spiele auch übernommen hat beim BVB. Du hast damals im Februar, als bekannt wurde, dass Kovac kam, einen Kommentar geschrieben unter der Überschrift »Die Umstände der Kovac-Verpflichtung irritieren«. Jetzt sind wir ein halbes Jahr später. Bist du immer noch irritiert?
Nicht mehr so ganz. Also ich stehe nach wie vor zu dem Kommentar und zu der Zeile. Mir ging es dabei vor allem um die Kommunikation nach außen hin und wie die Kovac-Einstellung eigentlich dann ablief. Weil man schon das Gefühl hatte, dass er nicht die A-Lösung gewesen ist damals, weil es waren erst andere Namen aufgeploppt rund um den Verein, zum Beispiel Erik ten Hag, Roger Schmidt. Dann gab es ein öffentlichkeitswirksames Treffen tatsächlich auch mit Ralf Rangnick in Salzburg. Und das alles führte dazu, dass man zu dem Zeitpunkt nicht gerade die große Kovac-Euphorie direkt merken konnte bei diesem Verein. Und das hat sich jetzt gelegt, also von Euphorie würde ich immer noch nicht sprechen. Kovac hat sich schon einen Namen gemacht beim BVB. Er hat überzeugt in seinem ersten halben Jahr dort. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass trotzdem um Kovac jetzt nicht dieser emotionale Sturm fegt, wie um Edin Terzic, Nuri Sahin, weil irgendwie eben diese Verbindung da war und er auch nicht jetzt diese große Zukunft steht, wie jetzt zum Beispiel eine Lösung mit, keine Ahnung, Xabi Alonso, so wie das in Leverkusen war.
Sebastian, du warst ja auch viele Jahre als BVB-Reporter aktiv für die WAZ und für Funke. Wie war dein erster Eindruck, als du gehört hast, okay, es wird jetzt Niko Kovac?
Boah, das weiß ich gar nicht mehr so genau.
Schon lange her.
Ich war jetzt hab auch nicht begeistert auf dem Tisch getanzt. Also ich glaube, da ging es mir wie vielen BVB-Fans. Also der erste Eindruck war dann, der erste Gedanke war eher so, okay, das ist jetzt eine pragmatische Lösung für den Moment, die auch in dem Moment Sinn ergibt. Ich glaube, da waren wir uns ja auch alle schnell einig. Also auch was Christian geschrieben hatte, das ging ja gar nicht gegen den Trainer Kovac, ne, sondern es ging ja nur darum, wie diese ganze Suche eigentlich abgelaufen war ob dieser Verein eigentlich ein Profil hatte und welches es denn war. Da werden wir vielleicht später nochmal ausführlicher drüber reden.
Definitiv.
Und dann war aber relativ schnell eigentlich so der Gedanke, ja, das ergibt in diesem Moment total Sinn, weil du jetzt einen sehr erfahrenen Trainer hast, einen, der solche Situationen kennt, der jetzt nicht mit so viel überbordendem Ballast kommt, sondern vielleicht auch einfach mal so diese Mannschaft rückbesinnt auf das, was sozusagen die Basics und Grundtugenden im Fußball sind. Die Fitness, das Rennen, das Kämpfen, das klingt immer sehr billig, aber das hat dieser Mannschaft ja komplett gefehlt. Von daher so, ja, das hat Sinn ergeben und auch, ich fand tatsächlich auch wohltuend, dass da jetzt mal einer kam, ohne diesen ganzen emotionalen Überbau, der einfach nur Trainer sein konnte und nicht irgendwie Nuri Sahin und Edin Terzic, die immer auch überlastet waren oder überfrachtet waren mit diesem Dortmunder Junge, einer von uns, hier bauen wir eine Ära auf. Nein, einfach jetzt nur ein Trainer, der für den Moment vielleicht mal passt, die richtigen, einfachen Handgriffe setzt und dann mal weitersehen.
Deswegen fand ich auch sehr richtig, dass Lars Ricken bei der Devise geblieben ist, wir brauchen jetzt jemanden Externes und dass es nicht darum dann ging, mit Mike Thulberg irgendwie noch die Saison irgendwie zu Ende zu bringen, sondern dass er von Anfang an klar diese, ja, es sollte erst ein Spiel werden, dann wurden es zwei, aber dass das erst weggearbeitet oder dass man dabei bleibt, was man eigentlich vorhatte, eben diese externe Lösung ranzuschaffen, eben weil es ganz wichtig war zu diesem Zeitpunkt, einen externen Blick auf diesen Verein zu bekommen, die Tugenden, die Sebastian gerade gesagt hat, zu implementieren und einfach mal einfach einen neuen Start hinzulegen, ohne diesen emotionalen Ballast.
Man muss ja auch sagen, dass Euphorie ja auch etwas ist, was im Profifußballgeschäft sehr schnell kommt und auch sehr schnell gehen kann, also sowohl bei Mannschaften als auch bei Trainern. Du hattest auch geschrieben, dass Kovac jemand ist, der eine Mannschaft wachrütteln kann, der eine Mannschaft stabilisieren kann und der auch bei einer Mannschaft, die ja oder bei einem satt wirkenden Team den Hunger wieder wecken kann. Findest du, das hat er geschafft in diesem ersten halben Jahr seiner Amtszeit?
Die Ergebnisse geben ihm auf jeden Fall recht und dass er dann den BVB noch in die Champions League geführt hat, genauso und auch, dass er es geschafft hat, fast im Viertelfinale den FC Barcelona noch aus der Champions League rauszukegeln. Also das alles, was getan wurde in diesem halben Jahr, hatte definitiv Hand und Fuß und ja, an Zahlen belegt zum Beispiel ging es ihm ja darum, dass er diese Intensität steigern möchte. Und wenn man sich dann die Vergleiche oder die Zahlen anguckt, unter Kovac hat der BVB in der Rückrunde 254 intensive Läufe pro Spiel absolviert. Bei Sahin waren es noch 228. Und auch die Laufleistung insgesamt hat er gesteigert auf 120 Kilometer im Schnitt pro Spiel. Und bei Sahin waren es noch 114. Natürlich ist das auch taktikbedingt, dass es da Unterschiede gibt, aber es ist ganz klar, die Kovac-Tugenden oder die Kovac-Maßnahmen haben in diesem halben Jahr gegriffen, besonders dann gegen Ende der Rückrunde, wo der BVB schon aus der Champions League ausgeschieden war, wo es möglich war, sich eine Woche auf ein Spiel vorzubereiten und mit einer hohen Intensität in dieses Spiel zu gehen. Gleichzeitig hat man auch davon profitiert, dass es für viele Mannschaften zu dem Zeitpunkt schon um nichts mehr ging. Also wer weiß, wie jetzt zum Beispiel das Leverkusen-Auswärtsspiel ausgegangen wäre in der heißen Saisonphase. Aber da war eigentlich klar, dass Leverkusen Zweiter wird. Die Bayern waren schon Meister. Das war kein leichtes Spiel für den BVB. Aber die Leverkusen hatten zu dem Zeitpunkt auch andere Themen wie den Alonso-Abschied. Also da kam dann schon viel zusammen. Aber man muss es dann auch erstmal so hinkriegen, wie Kovac es getan hat. Und deswegen hat ihn Lars Ricken ja auch, oder dieses Abschneiden unter Kovac, als eine der größten Trainerleistungen in der BVB-Geschichte bezeichnet.
Würdest du da mitgehen, Sebastian? Würdest du auch sagen, das war eine der größten Trainerleistungen beim BVB?
Also als ich das gehört habe, ich war ja auch im Stadion bei dem Spiel und das kriegt man dann immer irgendwie so übermittelt oder hat im Fernsehen gerade diesen Satz gesagt. Ich weiß schon, dass wir uns in der Mixzone alle schon erstmal angeguckt haben und den Kopf gekratzt haben und gesagt haben, okay, ist jetzt vielleicht doch eine Spur drüber. Mhm. Also dass das eine große Leistung war, die Mannschaft aus dieser, das war ja eigentlich auswegslos. Also keiner von uns hat damit gerechnet. Kann man ja ganz offen sagen, dass Borussia Dortmund noch in die Champions League einzieht. Ehrlicherweise auch niemand im Club. Weil der Abstand also war ja richtig groß auf Freiburg, auf Leipzig, auf Frankfurt. Und die schienen zu dem Zeitpunkt ja auch recht stabil. Und da waren so viele Mannschaften dazwischen, da hat keiner ernsthaft mit gerechnet. Die Frage war eher, schaffen sie es überhaupt nach Europa, ja oder nein? Also von daher war das wirklich eine große Leistung, die da reinzuführen. Das wurde natürlich auch unterstützt dadurch, dass so ein Club wie Leipzig komplett implodiert ist. Also die haben ja eine wahnwitzige Rückrunde gespielt. Von daher, ja, das war eine große Leistung, aber mit so Superlativen wäre ich vorsichtig. Also da würde man sehr vielen Trainern zu nahe treten, angefangen bei Jürgen Klopp über Ottmar Hitzfeld Und es gab noch sehr viele weitere in allen möglichen erfolgreichen Phasen und auch weniger erfolgreichen Phasen des Clubs, die große Leistung gebracht haben. Da finde ich das irgendwie schwierig einzusortieren. Braucht man auch gar nicht. Es war einfach eine große gute Trainerleistung. Punkt. Und so diese historischen Vergleiche ergeben eh wenig Sinn.
Wir reden ja halt auch von einem zweiteuersten Kader. Also eigentlich hat er ja sie dahin geführt, wo sie auch hingehören, letztendlich. Also es war ja nicht irgendwie so die große Außenseitergeschichte oder so.
Ja, also man muss ja sagen, er hat sie auf Platz 11 übernommen. Es waren 4 Punkte Rückstand auf Platz 4. Es waren auf Platz 3, glaube ich, 9 Punkte Rückstand ungefähr. Aber trotzdem muss man ja sagen, okay, er hat in den 14 Spielen 28 Punkte geholt. Das ist ja auch sonst eher ein durchschnittliches Ergebnis. Ich meine, natürlich, nach dem, was Dortmund bis dahin abgeliefert hat, war das schon eine Leistung. Aber wenn man auf die vorangegangenen Saisons blickt, war es ja eher im Durchschnitt dann, was man da in der Rückrunde dann abgeliefert hat, ne?
Ja, zumindest war war der Punkteschnitt dann tatsächlich besser als unter Klopp und Terzic. Ja. Das muss man dazu sagen. Allerdings haben die Vereine, also vor allem Klopp, ja auch auf einer ganz anderen Basis übernommen, wo du eher eine Mittelfeldmannschaft oder eine bessere Mittelfeldmannschaft gewesen bist. Und ich weiß nicht, das ist natürlich auch ein bisschen statistische Fälschung, wenn du nur die Werte von einem halben Jahr hast. Bei den anderen geht's um Jahre. Deswegen würde ich auch da, wie du schon sagtest, das mit nicht mit Vorsicht genießen, aber zumindest das so einordnen.
Ja, was ja vor allem hängen blieb, war der Eindruck vom Endspurt, ne? Da aus 8 Spielen 7 gewonnen. Das war ja dann eine richtig gute Serie. Am Anfang war es extrem holprig. Ich weiß, das erste Spiel war gegen Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere, in der Bundesliga. War ein fürchterliches Spiel. Also wirklich, da haben sie 0-1 verloren und waren damit eigentlich noch ziemlich gut bedient. Und du dachtest, ach du je, den fällt ja nach vorne noch weniger ein als vorher. So sah das dann aus, aber dann haben sie sich ja gut stabilisiert und hinten raus lief es ja dann einfach richtig, richtig gut. Da war vor allem dieser Hunger und diese Gier dann zu erkennen, die vielleicht hinten raus anderen Mannschaften fehlte, war ja angesprochen, aber da, und das ist natürlich das, was so den unter dem Eindruck hat, natürlich Lars Ricken dann auch diesen Satz gesagt, ne, weil die einfach dann im Endspurt fast alles weggemacht haben und alles gewonnen haben und da ja auch wirklich einfach richtig gut waren und auch gut gespielt haben. Das war ja auch nicht nur, darf man ja auch nicht vergessen, war nicht nur Rennen, Beißen, Kratzen, Kämpfen, sondern haben sie auch richtig guten oder zumindest sehr, sehr ordentlichen Offensivfußball gespielt. Also da konnte man sich schon vorstellen, okay, das wird was.
Dieser viel zitierte Schlussspurt war ja auch dann das Argument, warum man mit Kovac auch weitermachen wollte. Das hatte Kehl ja auch gesagt, wir wollen diesen erfolgreichen Weg, den wir da eingeschlagen haben, den wollen wir dann da fortsetzen. Mhm. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Stationen von Kovac gucken, er hat bei RB Salzburg als Trainer oder war als Trainer bei RB Salzburg aktiv, als Co-Trainer. Er war Nationaltrainer in Kroatien bei der A-Nationalmannschaft und auch bei der U21. Er war bei Eintracht Frankfurt. Er war sehr erfolgreich beim FC Bayern München, bei der AS Monaco. VfL Wolfsburg war er noch und jetzt dann seit Februar beim BVB. Bei den Erfolgen kann man sagen, vor allen Dingen mit den Bayern hat er das Double geholt. Er hat mit Frankfurt den DFB-Pokal gewonnen. Also ist wirklich ein Trainer, ja, der nationale und auch internationale Erfahrung mitbringt. Was allerdings auffällt, er war bisher selten länger als 2 Jahre bei einer Station. Meistens endete das Ganze nach 1,5 Jahren, wurde vorzeitig beendet. Christian, denkst du, er ist ein Trainer, der seinen Stil bei einer Mannschaft durchbringen kann?
Das ist eine knifflige, komplexe Frage, würde ich sagen. Also ich würde den Vergleich vor allem zu seiner Bayern-Zeit ziehen, weil das ist ein ähnlicher Club von den sportlichen Ambitionen her, von der Relevanz, von den Charakteren, die du managen musst. Alles bei Bayern nochmal eine Stufe über dem BVB, klar. Und bei Bayern haben wir halt viele, viele Dinge gesehen, die jetzt vor der zweiten Saison beim BVB auch zum Thema werden könnten oder schon zum Thema geworden sind.
Zum Beispiel?
Ich habe mich ein bisschen umgehört bei den Bayern-Kollegen und vor dieser zweiten Saison oder in der zweiten Saison ging es vor allem darum, schafft Kovac die Mannschaft weiterzuentwickeln. Also wie du sagtest, die ersten beiden Spiele oder die erste Saison war sehr erfolgreich mit dem Double-Gewinn, aber dann stellte man sich irgendwann vor die Frage, ja, geht's nur über diese starke Defensive und kämpfen, beißen, kratzen? Ist das was den FC Bayern auszeichnet? Es war ständig dieses Thema, zu defensiv, ein unansehnlicher Fußball. Man muss dazu sagen, die kamen dann gerade aus einer Zeit, wo vorher Pep Guardiola und Carlo Ancelotti die Trainer waren. Also die haben wahrscheinlich unter Guardiola nicht den erfolgreichsten Fußball in Europa gespielt, aber sicherlich den besten. Auch wenn es dann am Ende für die Champions League nicht gereicht hat. Das gepaart mit einigen kommunikativen Problemen, die er damals hatte. Also es gab immer wieder eine Führungsspielerdebatte. Es gab eine Aussage wie zum Beispiel, du kannst nicht mit einem Auto 200 auf der Autobahn fahren, was eigentlich nur 100 schafft. Also ein komplettes Anlegen mit dem Kader voller Alpha-Tiere. Dort ist zusätzlich eine Schattentrainerdebatte mit Hansi Flick, der da dann schon langsam als Co-Trainer aufgebaut worden war. Und er hat zu dem Zeitpunkt auch immer wieder diese Arbeitermentalität hervorgehoben, wie er es auch jetzt beim BVB getan hat. Und da stellt sich mir die Frage, kann diese Arbeitermentalität, die ja sicherlich im Ruhrgebiet gut ankommt, die für einen Verein wie den BVB auch als Grundlage dienen kann, kann die aber ein attraktives, dominantes Spielsystem ersetzen, was sich möglichst durch den ganzen Verein zieht und worauf auch dein Kader unabhängig vom Trainer aufgebaut ist. Und da würde ich Stand jetzt nicht Zweifel dran haben, aber zumindest das offen halten, ob das wirklich so funktionieren kann.
Ich glaube aber, dass das zwei Ebenen hat. Ich glaube, dass Kovac beim Thema so Kadermanagement und Umgang mit den Spielern sehr dazugelernt hat, glaube ich, gerade auch aus der Zeit bei Bayern, weil das ist ja das, was man jetzt aus Dortmund hört, dass das Verhältnis zu den Spielern eigentlich ein sehr, sehr gutes ist und dass er einen guten Draht zu seinen Spielern hat und dass er ja auch öffentlich ganz anders über die Spieler spricht, als er es in München getan hat. Also fällt ja eher fast ins andere Extrem, wenn er sagt, Julian Brandt ist irgendwie auf einer Stufe mit Musiala und Wirtz, was er vom Potenzial her vielleicht sogar ist, aber er ruft es ja erkennbar über die letzten Jahre nicht konstant ab. Oder an ganz vielen Stellen hat er ja seinen Kader eher stark geredet und macht das auch jetzt eher noch. Also, und wie gesagt, auch intern hört man eigentlich nichts Schlechtes über den Umgang von Kovac. Der ist ja eher so auch mit seiner gelassenen Art, gerade in dieser schwierigen Phase, dem Club sehr, sehr gut getan hat, finde ich, nach innen wie nach außen. Also ich glaube, da hat er wirklich gegenüber Bayern oder da hat er in Bayern sehr viel gelernt und daraus sehr viel mitgenommen und agiert jetzt sehr viel anders. Aber die Fragezeichen bleiben natürlich klar bei dieser Frage, kriegt er die Mannschaft fußballerisch weiterentwickelt, auf ein anderes Level gehoben, weil auch in Dortmund sind die Ansprüche ja gewachsen und das, was irgendwie vor 20 Jahren die Leute begeistert hat, boah, jetzt rennen und kämpfen sie und rennen jeden Gegner nieder, das ist zwar nett, aber das reicht auf Dauer eben auch nicht mehr. Erstens, weil die Ansprüche so ein bisschen gewachsen sind, der Club will ja ein bisschen was darstellen, will spektakulären Fußball auch bieten. Und weil das auch in der Bundesliga einfach nicht mehr funktioniert, weil Rennen und Niederrennen und Kämpfen und Gegenpressen können fast alle. Also du brauchst schon dann auch das spielerische Element, gerade gegen Mannschaften, die sich irgendwie hinten reinstellen, wie St. Pauli zum Beispiel gemacht hat. Ne? Also oder die haben ja einfach gute Wege gefunden, dieses Kovac-System relativ schnell kalt zu stellen. Und da wird jetzt die spannende Frage, kann er das weiterentwickeln? Hat er die Spieler dafür? Bekommt er die Spieler dafür noch? Ist ja dann auch noch eine Nebenfrage, aber auch mit dem vorhandenen Kader musst du ja mehr Lösungen nach vorne entwickeln, als sich einfach nur auf die individuelle Qualität von einem Guirassy oder einem Brandt oder sonst wem zu verlassen.
Auch da müssen wir jetzt natürlich abwarten, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt. Auch jetzt, was auf der Zugangsseite noch passiert. Aber jetzt die ersten beiden Spiele, die sind halt schon Nährboden für die These oder für die Erfahrung, die man bisher gesammelt hat. Eben, dass es schwierig wird mit dieser Weiterentwicklung. Was ich noch ergänzen wollte zum Thema Menschenführung. Karim Adeyemi hat ja bei uns im Interview sehr gelobt, dass Niko Kovac der Mannschaft mal einen Arschtritt verpassen müsse. Und ich glaube auch, dass beim BVB einige Spieler sind, die genau das brauchen, die genauso angepackt werden müssen. Ob das jetzt auch für die Stars bei Bayern München gilt, ob Thomas Müller einen Arschtritt braucht, das würde ich mal dahinstellen. Und deswegen gebe ich dir auch da recht. Ich glaube, dass Kovac sich in der Zeit weiterentwickelt hat, was das angeht. Ich meine, das ist auch schon jetzt 6 Jahre her, dass er da gewesen ist. Der hat auch weitere Erfahrungen im Ausland gesammelt bei Wolfsburg. Ich glaube schon, dass er da jetzt anders rangeht an das Thema.
Du hast jetzt gerade die ersten beiden Spiele angesprochen, DFB-Pokal, erste Runde und auch das erste Spiel in der Bundesliga. Lief beides holprig für den BVB. Knapp weitergekommen im Pokal gegen Rot-Weiß Essen, nur ein 3:3 gegen St. Pauli. Warum nimmt man jetzt gerade diesen Zeitpunkt, um mit dem Trainer zu verlängern? Warum jetzt? Warum nicht während der Vorbereitung? Warum nicht später?
Ich weiß, dass es also eigentlich blieb ihnen nichts anderes übrig mehr. Also ich habe gehört, dass es vor allem dann auch die Kovac-Seite war, die genau wusste, wir haben eine super Rückrunde gespielt, der BVB braucht uns, wir fühlen uns beim BVB auch wohl, wir haben da eine Chance, was weiterzuentwickeln, und deswegen hatte man da eine sehr, sehr gute Verhandlungsposition hinsichtlich einer Vertragsverlängerung. Und auch in Dortmund, also bei den Verantwortlichen, da musste man ja letztlich relativ schnell jetzt Nägel mit Köpfen machen, weil du kannst dieses Thema nicht durch eine ganze Saison ziehen, wenn du nicht weißt, wie es ab dem kommenden Sommer weitergeht. Wir haben das zum Beispiel bei einigen Spielern ja, wo auch die Verträge 2026 auslaufen. Und das wird eine ständige Begleiterscheinung sein für die kommende Saison. Und deswegen ist es da ganz wichtig, auch mit Kovac jetzt das Zeichen in diese Verlängerung oder zu dieser Verlängerung gesetzt zu haben. Weil du kannst ja nicht einerseits davon oder einerseits fordern, dass wieder diese Werte wie Arbeitsbereitschaft und wir gehen für diesen Trainer durchs Feuer in dieser Mannschaft wichtig sein sollen. Und gleichzeitig hat der Trainer aber eine unklare Perspektive. Also jetzt ganz banal ausgedrückt, warum soll ich jetzt für den rennen, wenn der nächstes Jahr eh wieder weg ist? Mhm. So, und deswegen ist es dann schon wichtig, diese Entscheidung jetzt getroffen zu haben. Wenn ich das jetzt aus einer ganz nüchternen, sachlichen Perspektive sehe, hätte ich es auch für sinnvoll erachtet, zumindest mal diesen Ligastart jetzt abzuwarten. Also mindestens mal bis zur ersten Länderspielpause, im Optimalfall bis zur zweiten, weil Kovac sagt ja auch immer, den Saisonstart bewerten und sagen, wo es hingeht, können wir nach 6 Spieltagen, nach 3 Auswärts, nach 3 Heimspielen. Deswegen finde ich schon, dass man da hätte auch noch durchaus die eine oder andere Woche hätte warten können.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
Sebastian, du hattest gerade über das Standing von Kovac gesprochen, also wie er im Verein gesehen wird, wie er auch mit der Mannschaft umgeht. Was würdest du denn sagen? Wie kriegst du es vielleicht mit? Wie oder welchen Stellenwert hat er denn innerhalb des Vereins?
Das ist immer die Frage, welchen Teil des Vereins du fragst. Ich glaube, bei der Mannschaft ist er auf jeden Fall Stand jetzt, um mal ein berühmtes Kovac-Wort zu zitieren, oder eine Kovac-Phrase, hat er schon gutes Standing, eine gute Anerkennung. Also das Beispiel Karim Adeyemi ist ja gefallen, aber er macht ja eben nicht nur Arschtritt, sondern ist ja auch gleichermaßen einer, der durchaus auch Lob verteilt und Anerkennung verteilt. Also ich glaube, da hat er guten Weg gefunden, zumindest bei den 13, 14, 15 Spielern, auf die er jetzt halt setzt. Es gibt natürlich auch in jeder Mannschaft, bei jedem Trainer immer welche, die spielen wenig und die werden dann auch wenig Positives über den Trainer sagen. Aber ich glaube, da ist jetzt nicht irgendwie so, dass es in der Kabine groß gärt. Ja, auf der Führungsebene ist es dann eben so ein bisschen wirklich die Frage, wen du fragst. Das ist ja ein Thema bei Borussia Dortmund, dass man jetzt über die letzten Jahre nicht unbedingt immer nur in allergrößter Einigkeit aufgetreten ist. Und Niko Kovac ist ein Trainer, der jetzt sehr klar der Wunschtrainer von Lars Ricken war. Und deswegen, wenn du Lars Ricken fragst, wirst du deutlich euphorischere Aussagen hören, wie wir es ja auch nach Saisonende gehört haben mit einer der größten Trainerleistungen der Geschichte des Clubs. Also wirst du deutlich mehr Begeisterung heraushören als vielleicht bei Sebastian Kehl, der eher nüchterner über den Trainer spricht, weil, wie gesagt, das war eher jemand, den Lars Ricken durchgedrückt hat, ohne dass ich jetzt sagen will, es gibt da irgendwie einen Zwist zwischen Sebastian Kehl und Niko Kovac, den gibt es jetzt in dem Sinne nicht, aber die sind jetzt halt weniger auf einer Wellenlänge, als es dann Ricken und Kovac sind, wo nach allem, was wir hören und sehen und wahrnehmen und erzählt bekommen, der Draht deutlich engerer ist als zwischen Trainer und Sportdirektor, obwohl ja eigentlich Trainer und Sportdirektor diejenigen sind, die qua Positionsbeschreibung eher näher miteinander arbeiten und der Sportvorstand ja ein bisschen oben drüber schwebt, theoretisch im Organigramm, aber wie gesagt, deswegen, je nachdem, wen du fragst, fällt die Antwort so ein bisschen unterschiedlich aus.
Würdest du da mitgehen?
Ja, also die Personalie Niko Kovac ist beim BVB auch insofern schon ein Politikum, weil es war eben die erste richtig klare, die klare Positionierung von Lars Ricken, eine erste harte Entscheidung nach der Schahin-Entlassung. Also Kovac ist ganz klar sein Mann. Die Trainersuche wurde damals schon zur Chefsache erklärt und deswegen hängt natürlich auch die Bewertung von dem ganzen Projekt Borussia Dortmund unter Lars Ricken, auch am Abschneiden von Niko Kovac. Deswegen hat er momentan, finde ich, ein sehr hohes Standing auch in diesem, sowohl in der Mannschaft als auch in dem Verein. Und genau, das kann ich eigentlich dazu gar nicht sagen.
Sebastian, wir hatten ja gerade schon gesagt, du warst als BVB-Reporter ja auch viele Jahre nah dran. Du hast viele Trainer erlebt.
Ja, erstmal lange nicht, aber dann ja.
Okay. Soll jetzt auch nicht heißen, dass du alt bist, aber dass du viele, ein paar Trainer erlebt hast. Wie würdest du Niko Kovac da einsortieren? Du hast es ja gerade schon mal kurz durchklingen lassen, aber vielleicht gibt es uns da nochmal eine kleine Einordnung.
Kann ich natürlich eine Leseempfehlung abgeben, Kommentar, den ich gestern geschrieben habe, zu finden auf watz.de. Vorgestern habe ich ihn geschrieben, Entschuldigung. So oder so ist er zu finden
auf watz.de. Wir verlinken euch den in den Shownotes.
Also er ist irgendwo da. Ich finde, dass sich an Niko Kovac so ein bisschen das zeigt, was sich in den letzten Jahren halt eingeschlichen hat bei Borussia Dortmund, gerade auf dieser Trainerposition, dass mir da so ein bisschen so die klare Richtung und das klare Profil verloren gegangen ist. Ich habe letzte Woche in Folge Nummer 2 ja sehr, sehr viel geredet über die DNA des Clubs und ich finde, das zeigt sich in der Trainerposition sehr gut. Hast ja gesagt, ich habe viele erlebt, am Anfang eben nicht, da habe ich auf Jürgen Klopp angespielt, da hattest du natürlich sehr, sehr lange diesen einen Trainer, darauf folgte dann Thomas Tuchel, das ergab damals eigentlich sehr viel Sinn auch, zu sagen, wir haben eine erfolgreiche Zeit gehabt, wir holen uns jetzt einen sehr, sehr guten Trainer, der in Deutschland schon gute Arbeit geleistet hat, der das Ganze nochmal weiterentwickelt mit etwas mehr Ballbesitzfußball. Das hat auch in sportlicher Hinsicht herausragend gut geklappt. Gab ja andere Gründe, warum das dann schiefgegangen ist. Und danach ist aber so ein bisschen die Klarheit abhanden gekommen. Dann hast du, finde ich, nicht mehr, fehlte mir der klare Blick, wofür wollen wir eigentlich stehen? Was ist der Fußball, den Borussia Dortmund spielt? Und danach suchen wir den Trainer aus. Und dann kam Peter Bosz, der extrem auf das Thema Gegenpressing, schnelles Umschalten setzte, mit irgendwie 10 Mann den Gegner in der gegnerischen Hälfte festnageln, pressen. Das ging schief. Gut, dann hast du mit Stöger irgendwie die Saison gerettet. Dann kam Lucien Favre, der genau den gegenteiligen Ansatz hatte, ne? Ballbesitz, Geduld, Ruhe, auf gar keinen Fall pressen und auch bloß nicht zu schnell umschalten, sondern 28 Mal erstmal den Ball hin und her spielen und dann gucken. Dann folgte wiederum, er wurde ja abgelöst durch Edin Terzic. Dann erstmal als Interimstrainer Marco Rose, der dann wieder weg von dem Ballbesitzfußball zu dem eher Pressing, schnell, direkt, aggressiv, rumtatter. Dann wieder Edin Terzic, der schon so ähnlich, aber auch wieder ein bisschen anders. Und jetzt hast du Niko Kovac, habe ich noch irgendeinen zwischendrin vergessen?
Nuri Sahin.
Ich habe Nuri Sahin natürlich vergessen. Nuri Sahin, ja, genau. Nuri Sahin, also wirklich wieder der nächste relativ extreme Umschwung, wieder hin zum Ballbesitzfußball, Gegner mit Ball dominieren. Und jetzt Niko Kovac, der es wieder andersrum macht, so ungefähr. Ne? Also das, jede einzelne Entscheidung hat zu diesem Zeitpunkt, das darf man halt auch immer nicht vergessen, wenn man im Nachhinein drauf guckt, ist ja immer einfach, jede einzelne Entscheidung konntest du zu dem Zeitpunkt gut nachvollziehen und hat Sinn ergeben aus der Situation heraus. Deswegen muss man das nicht im Bausch und Bogen verdammen. Aber trotzdem fehlte mir da immer so der Überbau. Was ist unsere Idee vom Fußball? Was ist unser Profil, das wir vorgeben? Und danach suchen wir den Trainer aus. Ich finde, das musst du bei so einem Club wie Borussia Dortmund machen. Wir haben jetzt ein paar Mal FC Bayern am Rande erwähnt. Da hat das nicht immer geklappt, aber das ist ja grundsätzlich schon so. Du hast als Verein eine bestimmte Idee davon, wie du Fußball spielst. Und danach suchst du dann auch einen Trainer aus. Also da war Niko Kovac tatsächlich auch so ein bisschen damals eher die Ausnahme von der Regel, weil du suchst ja schon immer Trainer, die sehr über ein dominantes, ballbesitzorientiertes Spiel kommen. RB Leipzig sucht auch immer bestimmte Trainer aus. Auch aktuell kein so ganz gutes Beispiel, hat nicht so gut funktioniert. Aber grundsätzlich gibt es da so ein Profil, das du verfolgst. Ne? Und das brauchst du als so ein großer Club. Du willst ja für was stehen, du willst auch einen Fußball haben. Und das strahlt ja auch dann aus darauf, wie du den Kader aufbaust und ausbaust und wie du damit umgehst, wer dein jeweiliger Trainer ist. Also wenn du mit jedem neuen Trainer andere Schwerpunkte setzt und eigentlich dann auch wieder andere Spieler brauchst, dann wird es ja auch schwierig, sich als Club kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Ich würde da gerne eine User-Frage einbringen. Wir hatten gestern auf Twitter nochmal nach eurer Meinung zum Thema Kovac gefragt oder ob ihr da irgendwelche Fragen noch an uns habt. Und ich lese euch gerne mal die Frage vor und würde da gerne eure Einschätzung hören. Ist es für euch sinnvoll, jetzt voll auf die Karte Kovac und sein System zu setzen? Wir missachten komplett die Flügelspieler und sollte man sich wieder mal vom Trainer trennen, stehen wir blank da. Sollte der Verein nicht das System vorgeben, auch im Hinblick auf den Nachwuchs? Das ist geht ja ein bisschen in die Richtung, die du gerade auch schon genannt hast.
Ja, und das ist genau das Störgefühl, das ich aktuell auch habe. Also man kann es nicht ganz schwarz oder weiß sehen. Natürlich musst du deinen Kader ein bisschen auf den Trainer anpassen. Musst du ja immer. Also es bringt ja nichts, Spieler zu holen, die der Trainer da nicht spielen lässt. Also das muss schon eine Einigkeit bestehen. Aber idealerweise besteht diese Einigkeit ja schon deswegen, weil du einen Trainer aussuchst, der zu dem Fußball, zu der Fußballphilosophie des Clubs passt. Und aktuell ist es tatsächlich ein bisschen so, der Kader wird jetzt sehr, sehr, sehr auf Niko Kovac zugeschnitten. Das nehme ich auch so wahr. Dieses Thema Flügelspieler, ganz klar. Also dass du im Kader eigentlich nur noch Julien Duranville hast, der so ein klassischer Flügelspieler ist, der auch mal auf dem Flügel irgendwie dribbelt und eine Abwehr aufreißen kann, wenn er denn mal fit ist, muss man auch dazu einschränken sagen, und sonst gar keinen mehr. Das finde ich tatsächlich auch sehr, sehr gefährlich, weil eigentlich sind die im modernen Fußball fast gar nicht mehr wegzudenken. Also Kovac hat einen Weg gefunden, wie es ohne funktioniert in diesem System, also grundsätzlich funktionieren kann in diesem System. Ob es immer funktioniert, ist die andere Frage, aber da sehe ich schon aktuell das große, große Risiko, dass du da wieder einen Kader sehr, sehr auf diesen Trainer zuschneidest. Und ehrlicherweise könnte auch Niko Kovac ab und an mal so diese Überraschungsspieler ja durchaus vertragen, die du dann reinwirfst, die ein Spiel aufreißen. Dass die aktuell fehlen, finde ich fast unabhängig von der Trainerpersonalie eigentlich fatal. Aber also dieses Risiko, dieses Störgefühl sehe ich ganz genauso. Ja, Punkt.
Christian nickte auch schon.
Ich kann mich auch dem nur anschließen. Ich glaube, da sind wir auch in der Folge 1 in unserer Kaderanalyse schon genug drauf eingegangen. Ich finde halt, wenn man das auf ein konkretes Beispiel bezieht, dass die BVB-DNA soll es eigentlich ja vorsehen, absolute Top-Talente im Übergangsbereich zu finden und sie zu Weltklasse-Spielern auszubilden. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, so einen Spieler zu bekommen, der zum Beispiel auf der Flügelposition zum Einsatz kommt, und du entscheidest dich dann bewusst gegen den, weil dein jetziges System diese Position nicht vorsieht, ist das, finde ich, ein elementarer Fehler in der kompletten Ausrichtung für diesen Verein.
Du hast auch gerade nochmal auf unsere zweite Folge auch mit der BVB-DNA nochmal verwiesen. Können wir euch auch sehr ans Herz legen, da nochmal reinzuhören. Das passt auf jeden Fall auch gut. Ich habe euch noch
Ich ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche.
Das ist ja gar kein Problem hier. Der Chef darf das.
So. Nee, also ich finde, ich würde es ein kleines bisschen differenzieren, weil du hast in der Vergangenheit durchaus auch mal so das Phänomen gehabt, dann hast du ein Talent geholt, einfach nur, weil es auf dem Markt war, und dann festgestellt, hoppla, wir haben ja die Position gar nicht dafür. Ne? Also von daher ist es natürlich sinnvoll, gemeinsam mit dem, also ein bisschen einschränkend, wenn das nicht ganz so negativ rüberkommt, natürlich sinnvoll, gemeinsam mit dem Trainer zu gucken, was brauchen wir denn gerade für Spielertypen, wer hat denn eine Chance, bei uns zu spielen, wen holen wir, wen nicht? Sonst hast du wieder, holst du irgendwie, es gab auch mal Zeiten, da hattest du dann irgendwie 5 junge, talentierte Flügelspieler, konntest aber nur 2 spielen lassen, das war dann für die 3 anderen auch blöd. Oder du hast jetzt aktuell hast du ein Angebot, ein sehr, sehr großes Überangebot irgendwie im zentralen Mittelfeld, weil du sehr, sehr viele geholt hast, die irgendwie verfügbar waren und gut waren und gedacht hast, musst du machen. Und dann hattest du auf einmal eine ganze Sammlung davon. Da muss man halt einen stabilen Mittelweg finden. Aber wie gesagt, idealerweise lässt sich das dadurch ja schon vermeiden, dass der Trainer einfach von vornherein exakt zur Clubphilosophie passt, und dann stellt sich diese Frage eigentlich gar nicht. Die Situation haben wir gerade nicht, deswegen musst du da eben diesen guten Mittelweg finden, zu sagen, wir geben einerseits dem Trainer das, was er braucht, wir weichen aber trotzdem nicht komplett ab von unserer Philosophie, und wenn es einen jungen, entwicklungsfähigen, guten Spieler gibt, ja, dann holen wir den halt verdammt nochmal, weil wir den auf jeden Fall irgendwie weiterentwickeln können und brauchen werden und weil wir irgendwie dafür stehen und die auch weiterhin dafür stehen wollen. Das ist ja auch ein gewisses Risiko, wenn du sagst, wir lassen jetzt das mit den jungen Spielern mal eine Weile sein, weil das passt gerade nicht so rein. Da sagen die jungen Spieler in 1, 2, 3, 4, 5 Jahren ja auch nicht, ja gut, jetzt klappt es dann vielleicht wieder, dann komme ich zum BVB, sondern gehen sie halt zu Eintracht Frankfurt oder sonst wo. Also da muss man einfach den guten Weg finden, beidem gerecht zu werden.
Das ist ja auch ein aktuelles Beispiel eigentlich gewesen. Christian, du warst gestern in Frankfurt, da wurde die Kadernominierung beim DFB bekannt gegeben, und da haben die BVB-Fans ja auch ein ehemaliges BVB-Talent gesehen, was jetzt einen Sprung in die Nationalmannschaft geschafft hat.
Ja, genau, Namdi Collins. Ich glaube, das ist auch das Beispiel, was du gerade angesprochen hast mit Frankfurt. Also jetzt nicht von ungefähr der Verein gewählt. Auch da sieht man halt, dass es nicht immer oder dass viel am Trainer hängt in der Talenteentwicklung. Es war damals Lucien Favre ein sehr, sehr großer Fan von Namdi Collins. Später aber dann war halt irgendwann Favre weg. Die übrigen Teile der sportlichen Führung waren jetzt nicht so sehr überzeugt von Collins oder haben andere Spieler weitergesehen zu diesem Zeitpunkt. Ja, und dann endet so eine Karriere beim BVB, bevor sie gestartet ist. Und das ist halt ein warnendes Beispiel dafür, dass du dass du genau auf solche Fälle achten musst.
Ich würde jetzt die zweite User-Frage nochmal vorlesen, wenn das in Ordnung ist.
Ich halte mich zurück. Ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. Oh, das war ein ganzer Zaun, mit dem du da gewinkt hast.
Und zwar wurde mehrfach auch die Frage gestellt, warum wechselt er nicht auf eine Viererkette? Warum wechselt er nicht auf eine Viererkette, Herr Wessling?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Gründe und aktuell auch viele gute Gründe. Also erstens ist das grundsätzlich das System, was er ziemlich gut findet. Das muss man ja auch jedem Trainer erstmal zugestehen, dass er so sein System hat, in dem er sich ganz wohl fühlt, wobei er auch Viererkette ja durchaus schon hat spielen lassen an vielen verschiedenen Stationen. Ich glaube, es hat jetzt was tatsächlich damit zu tun, wie der Kader aktuell komponiert ist. Es fehlt aus Sicht von Niko Kovac, wenn er eine Viererkette spielen würde, hat er nur noch in Anführungszeichen zwei Innenverteidiger. Da fehlt ihm dann so ein bisschen so die Defensivkomponente im Zentrum davor. Also BVB hat ja keinen ganz klaren Sechser im Kader. Vor allem wenn man Emre Can als Innenverteidiger einplant, dann hat man ja erst recht keinen, der irgendwie defensiv denkt auf dieser zentralen Position. Und deswegen ist ihm das ein zu großes Risiko. Einerseits durch Zentrum und dann hast du andererseits auch wenig klare Außenverteidiger in deinem Kader, ne? Also Jan Koth ist ja einer, der eher Schienenspieler ist, zumindest in der Vergangenheit oft gewesen ist und da auch seine Stärken hat, wenn er sich offensiv austoben darf und nicht ganz so sehr darauf achten muss, was hinten passiert. Auch Riasson fühlt sich damit nicht unbedingt schlechter, wobei der es, glaube ich, auch in der Viererkette ganz gut auf den Platz kriegt. Auf der anderen Seite Benze Baini fühlt sich, glaube ich, auch entweder auf der Schiene oder als Innenverteidiger wohle, aber lustigerweise nicht so richtig als Linksverteidiger, ist zumindest mein Eindruck. Christian sieht ja sehr viel mehr Spiele. Aber so grundsätzlich glaube ich, die Spieler, die er aktuell hat, die passen für ihn deutlich besser zu einer Dreierkette und das kann ich ehrlicherweise auch gut nachvollziehen.
Und du machst ja mit einem Systemwechsel jetzt gerade wieder eine neue Baustelle auf. Du hast gerade ein System und ein Konstrukt gefunden, was dir einigermaßen Stabilität verleiht, auch Betonung auf einigermaßen, also was zumindest dann auch im Saisonendspurt funktioniert hat. Was ich ganz interessant dabei finde, unabhängig von der Besetzung, also das hat genauso gut funktioniert, als Nico Schlotterbeck und Emre Can dann verletzt raus mussten und da sehr, sehr viel Bewegung drin war. Deswegen sehe ich es schon, dass jetzt gerade vor allem zum Saisonstart mit einer kurzen Vorbereitung nicht ein völlig neues System gespielt wird. Aber ich sehe es auch so, dass zu einer Spitzenmannschaft auch da ein gewisses Maß an Variabilität gehört, dass du im Spiel umstellen kannst, dass du dir einen Matchplan für eine andere Mannschaft überlegst und dann eventuell auf eine Viererkette umsteigst, wenn es dann gerade passt. Und auch das muss der BVB jetzt nachweisen, dass dieser Kader dazu imstande ist.
Ich glaube auch, dass das Grundproblem ist nicht die Formation. Also dieses Thema Formation wird oft so ein bisschen überschätzt, so in der öffentlichen Diskussion über Fußball. Wenn du die meisten Trainer fragst, dann sagen die, das ist relativ egal, weil so stehen die einmal beim Anstoß und danach eigentlich nicht mehr so viel. Also du kannst auch so ein System in der Dreierkette ja ganz unterschiedlich interpretieren. Und ich glaube, also mein Problem in den ersten beiden Spielen war jetzt nicht, ob da eine Drei- oder Viererkette hinten ist, sondern dass davor eigentlich kaum noch offensiv denkende Spieler waren. Also wenn du es ein bisschen überspitzt, waren eigentlich nur Serhou Guirassy und dann entweder Bayer oder Adeyemi. Nee, waren in beiden Spielen was. Nee, einmal Bayer, einmal Adeyemi, ne? Genau. Adeyemi. Waren eigentlich die eigentlich einzigen wirklich offensiven Spieler. Und dahinter hattest du ein Dreier-Mittelfeld, wo irgendwie viele Achter waren. Jetzt ist die Frage, wo du Joe Bellingham einsortierst. Aber grundsätzlich hattest du insgesamt von diesen 11 Spielern sehr, sehr viele eher so wenig komplett offensiv orientierte Spieler auf dem Platz. Das war mein Problem mit den Aufstellungen. Und ob das jetzt eine Dreier- oder eine Viererkette ist, macht da den Kohl nicht unbedingt fett, weil das kannst du dann immer noch ganz anders interpretieren. Da können Spieler nach vorne stoßen, sehr, sehr viel aus so einer Dreierkette heraus. Die Flügel können sich entweder offensiv oder defensiv verhalten. Die Spieler, also da gibt's ja 1000 Variationsmöglichkeiten. Von daher würde ich nie sagen, irgendwie, dass Formation ist jetzt ein Grundproblem, sondern es ist immer die Frage, wie sie interpretiert und ausgelebt wird. Und das fand ich tatsächlich auch ein bisschen zu vorsichtig gegen die Gegner, die man da hatte, ein bisschen zu statisch, also zu sehr nach hinten interpretiert. Das fand ich tatsächlich nicht gut.
Bei allem, was wir jetzt gehört haben, würde mich euer Fazit jetzt interessieren. Zum einen, Wie seht ihr die Verlängerung? War es jetzt der richtige Zeitpunkt? Und denkt ihr, dass die Werte von Niko Kovac eine Zukunft beim BVB haben? Vielleicht lassen wir auch hier dem Watt-Sportchef einmal den Vortritt.
Gott sei Dank.
Also ich habe so geschrieben, es war zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich fast alternativlos. Weil Christian hat ja schon erzählt oder schon gesagt, warum du eigentlich so eine Verlängerung jetzt irgendwann machen musst. Du kannst nicht mit so einer ungelösten Frage tief in die Saison reingehen. Von daher war das jetzt, und du hast jetzt auch, gibt jetzt auch gar keinen Sinn, irgendwie jetzt eine Alternative zu installieren. Von daher war es zum jetzigen Zeitpunkt alternativlos, ob es jetzt langfristig auch richtig ist. Da bin ich tatsächlich noch nicht überzeugt. Da muss man so ein bisschen jetzt abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Ich würde Niko Kovac auch an der Stelle zugestehen wollen, dass er da vielleicht auch sich selber fußballerisch und seine Ideen weiterentwickeln kann und weiterentwickelt hat. Das abschließende Urteil ist jetzt ein bisschen früh zu fällen nach zwei Spielen, die zugegebenermaßen alles andere als gut waren. Aber in der Rückrunde sah es ja schon an vielen Stellen gut aus. Also von daher so ein bisschen bin ich da noch verhalten. So, wenn du nach den Werten fragst, ob das, wofür er steht, das wird auf jeden Fall auch in der Zukunft beim BVB gefragt sein, weil das aus meiner Sicht die absoluten Grundlagen des Fußballs sind. Ne? Also Disziplin, körperlicher Einsatz, Intensität. Du kannst eigentlich keinen Fußball mehr denken, egal welchen Stil du spielst, egal welches System du spielst, egal mit welchen Spielern du spielst, indem du auf diese Komponenten verzichtest. Das brauchst du einfach. Das braucht jede Spitzenmannschaft auch. Auch, soll nicht ständig vergleichen, aber das predigt ja auch Vincent Kompany beim FC Bayern rauf und runter. Ne? Also es geht gar nicht mehr ohne. Diese Werte werden auf jeden Fall auch für die Zukunft extrem wichtig sein. Ob sie dann durch Niko Kovac verkörpert werden oder ob ein anderer Trainer das dann machen wird, bin ich selber gespannt.
Christian, du hattest im Kommentar jetzt auch kürzlich erst geschrieben, ob Niko Kovac der Richtige ist, das wird sich noch zeigen.
Bleibe ich dabei. Also ich finde, dass die Vertragsverlängerung jetzt logisch war und dass er sich auch diese Vorschusslorbeeren und diese Chance verdient hat durch das Abschnüren in der vergangenen Saison und auch durch seine öffentlichen Auftritte. Ich finde, er hat sehr viel Ruhe in der Außendarstellung in diesen Verein gebracht. Er ist jetzt nicht der Mann für die großen staatsmännischen Reden, auch bei so einer Pressekonferenz, aber er sagt dann schon, was Sache ist. Man muss auch da ein bisschen was zwischen den Zeilen immer interpretieren, dann erfährt man schon viel bei so einer PK. Aber es ist jetzt auch nicht so die ganz großen Sprüche, die er ablässt, ist aber trotzdem dabei auch charismatisch. Kann man ihm nicht absprechen. Deswegen, ich finde schon, dass Kovac sich gerade so ein bisschen neu erfindet, dass das ordentlich macht und er auch auf jeden Fall diese BVB-Chance jetzt verdient hat, auch aufgrund der ganzen Umstände in Bezug auf Rickens Mann. Das auf jeden Fall. Ich finde grundsätzlich, und das ist eigentlich das, was Sebastian auch gerade gesagt hat, der BVB muss sich halt überlegen, für was er stehen will und muss dementsprechend den Trainer auswählen. Kann das Kovac sein? Ja, vielleicht. Das ist aber auch nicht, auf jeden Fall nicht zwingend so, dass es Kovac sein muss. Deswegen würde ich nach wie vor dabei bleiben. Wir sollten jetzt erstmal abwarten, wie sich die ersten ein, zwei Spiele entwickeln. Kovac hat auch nur einen Vertrag jetzt bis 2027. Das ist kein Drei-Vier-Jahres-Vertrag, wo du dir selber wieder dann im Zweifelsfall auch über Monate oder Jahre hinweg eine Abfindung zahlen musst. Also es ist alles in einem sehr überschaubaren Rahmen. Es ist in einem Rahmen, der zu dem Zeitpunkt Sinn ergibt, da jetzt allerdings aber auch nicht der große Vertrauensbeweis ist. Das war auch das, was ich schon ja im Februar kommentiert hatte bei den Umständen der Kovac-Verpflichtung, über anderthalb Jahre diesen Vertrag zu machen. Das fand ich zu diesem Zeitpunkt merkwürdig, weil es war jetzt nicht dieser klassische Feuerwehrmann-Job, aber es war jetzt auch nicht die zukunftsorientierte Version. Das war so eine Feuerwehrmann-Deluxe-Variante. Das hat sich jetzt im Nachhinein als richtig herausgestellt, definitiv. Aber um diese finale Beurteilung jetzt machen zu können, ist Kovac derjenige, der den BVB in die glorreiche Zukunft führt. Kann ich zu dem Zeitpunkt auch nicht sagen.
Wir schauen erstmal dann auch auf das Spiel am Sonntag. Da wird es ja erstmal zeigen, wie es jetzt weitergeht. Erstes Heimspiel für den BVB gegen Union Berlin. Und dann werden wir im Laufe der Saison bestimmt nochmal auf genau dieses Thema kommen. Wenn ihr dazu Einschätzungen habt, schreibt uns gerne sowohl bei YouTube in die Kommentare oder bei Spotify oder einer anderen Podcast-Plattform oder auch bei Instagram. Da sind wir unter watz-bvb zu finden. Schreibt uns da gerne. Wir freuen uns auf eure Fragen und danke fürs Einschalten auch in dieser Woche. Vielen Dank an meine beiden Experten hier. Sebastian, schön, dass du deine Premiere bei uns gefeiert hast.
Vielleicht darf ich ja irgendwann mal wiederkommen.
Wir denken schon.
Sehr gut.
Christian, danke schön, dass du heute auch wieder da warst.
Sehr gerne.
Und damit sagen wir danke und tschüss und bis nächste Woche.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.